Ja, herzlich willkommen zur Bibelstunde heute Nachmittag. Die erste Bibelstunde nach dem großen Pfingstjugendtreffen letztes Wochenende hier in Aidlingen. Und deshalb ist es einfach auch so eine besondere Bibelstunde zweigeteilt. Zum einen haben wir einen Rückblick auf das vergangene Wochenende mit Bildern und manches Erzähltem von Schwester Friederike. Darauf freue ich mich schon. Und zum anderen, im zweiten Teil, wollen wir das Pfingstthema ein bisschen fortführen heute. Und zwar war das Pfingstthema im Auftrag seiner Majestät. Und ich dachte mir, für heute würde ich anbieten, im Auftrag seiner Majestät Botschafter sein und Menschenfurcht überwinden. Das wäre das Thema für den zweiten Teil.
Wir haben uns buchstäblich jetzt nach Pfingsten in mehreren Dankrunden getroffen und es war immer ein ganzer Strauß von Dankmomenten und Dankpunkten. Und auch heute, in diesen Minuten, wird es ein Eindruck von dem sein, was unser großer König getan hat und ein großer Dank an alle, die mitgebetet haben. So wurden die Jugendlichen schon lange eingeladen, so ging es durch das ganze Treffen hindurch im Auftrag seiner Majestät und wir rechnen damit, dass dieses Bibelwort jetzt viele, viele Jugendliche und auch wir neu auswendig können. Wir sind Botschafter von Christus und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch versöhnen mit Gott. Also dieses Wort ging durch, ja, wie durch alle Knopflöcher durch. Und gleich am Abend gab es so kleine Feuerstellen, also unter Aufsicht der Feuerwehr. Und da war auch eine dabei, die hatte diese ausgeschnittenen Buchstaben. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und das möchten wir von ganzem, ganzem Herzen mitsprechen. Wie gesagt, es wird ein Strauß von Dankpunkten. Wir sind beschenkt von A bis Z, vom Aufbau, dass genügend Leute da waren, dass es trotz des Regens hieß, die Stimmung war gut und es hat geklappt, keine Unfälle, bis zum Aufräumen, bis zu den Wäschebergen dann hinterher. Und diese Ordnerwesten erinnern an das große Team von Ordnern. Wunderbar, dass man hier die Verbündeten wieder trifft. Und was uns sehr, sehr freut, A bis Z, das große Potenzial, die große Qualität von Hörbereitschaft, Zuhören. Jedes Seminar, jede Predigt, jeder Vortrag war richtig voll. Auch hier saß letzten Sonntag den ganzen Nachmittag so aus, in jedem einzelnen Vortrag. Die Ordner mussten wirklich sehr sorgfältig schauen, dass die einen raus und die anderen reinkommen. Das habe ich bewundert, wie sie das gemacht haben. Gott hat Kräfte gegeben. Kräfte im persönlichen Bereich, körperlich, seelisch, geistig, geistlich. Kräfte auch im Hintergrund, in den ganzen technischen Anlagen. Wir sind ganz dankbar. Junge Leute, die gerne mitmachen, sehr jung hier, der hat schon Lust, nächstens sich als Ordner zu melden. Und was eine ganz rührende Stelle war, war dieses Gebetscampus. Im Hintergrund sehen Sie so orangene Zeltchen. Das war eine kleine Mini-Zeltstadt für Gebet. Gebet für die Welt, Gebet für die Mission. Und so ein Poster davor, Yes, I pray. Und das hat uns auch sehr, sehr ermutigt, dass unter den Jugendlichen eine Art Gebetsbewegung zu sehen ist. Viele, denen es wichtig ist, zu beten. Gaben. Gott hat den Menschen Gaben gegeben. Die Moderation, hier jetzt Schwester Anne, Jonathan Blass, Sven Feix, Marisa Feix, viel, viel Musik. Es werden sicher einige viele Bilder vermissen. Sie finden noch mehr Bilder im Internet, dann auch jetzt immer wieder neu. Junge Talente, Gott hat den Menschen Gaben gegeben und wir durften uns daran freuen und teilhaben, wie junge Leute ihre Gaben jetzt schon für Jesus einsetzen. Dass die Referenten gesund geblieben sind, ihre Familien zum Teil da waren. Der Herr Glei, Pavel Stepp, der Markus Blitz hier im Saal zum Thema Naturwissenschaft, Glaube. Immer wieder werden wir angesprochen, der jüdische Redner, das war ja mal was anderes. Und tatsächlich mit ihm war das Thema Israel und Volk Gottes im Haus. Und das sind wir sehr dankbar, dass es gerade dieses Jahr geklappt hat, 70 Jahre Israel. Kai Günther, Marco Michalczyk. Und immer hören, hören, hören. Und wir haben aus der Bibel die Verheißung, hört und eure Seele wird leben. Der Glaube kommt aus der Predigt und wir rechnen damit, dass Jesus viel Glaube geweckt hat. Wir haben auch viele gekrönte Häupter gesehen. Diese Kronen werden Ihnen aufgefallen sein. Dieses Bibelschulprogramm 1270, die Bibelschule hier, hat ein besonderes Spiel, also mit einem gewissen Ernst gemacht, eine Art Geländespiel, wo man im Auftrag des Königs bestimmte Missionen, bestimmte Aufträge ausfüllen musste. Und es kamen etwa 1000 Leute zurück mit strahlenden Gesichtern und wollen auch noch weitermachen. Und nein, wir wussten nicht, dass zu dem Zeitpunkt, als wir das Thema festgelegt haben, so viele Menschen Interesse an gekrönten Häuptern haben würden. Strahlende Gesichter, Wetter, Wunder. Ja, es war schon kalt am Sonntag und es war nötig, dass man sich behilft und sie haben sich beholfen und wir auch und es hat der Freude keinen Abbruch getan. Ja, es war mehr Mühe, es war mehr Schmutz hinterher und vielleicht die ein oder andere Wand muss man auch streichen, aber es hat dem Hören keinen Abbruch getan und ein paar Stunden später sah es dann wieder so aus. Wetter, Wunder. Und zwischen den 6700 Leuten immer wieder ganz persönliche Momente. Das freut uns, dass das möglich ist und ist uns eine große Gebetserhörung. Das sieht man, wie sie Bibel lesen, sich treffen, austauschen. Schon morgens früh um 7.45 Uhr geht's los, Zeit mit der Bibel. Immer wieder auch ganz persönliche Momente, überraschender Besuch, Familienbesuch, Gespräche, verabredet und unverabredet. Der T-Punkt mit Fragen, Sorgen, Gebet war sehr, sehr gefragt. T-Punkt, der Punkt für die Seelsorge. Immer wieder auch Pausen. Und ja, das Essen hat gereicht und geschmeckt und es war nicht zu viel. Und es sind wirklich alle ohne Unfall durchgekommen. Auch die Sportler auf der Bühne, die riskante Sache gemacht haben, wie der Mr. Choi. Und ja, es wird gelesen. Ich habe eine Serviette bekommen, da steht drauf, shock your parents, read a book. Schockier deine Eltern und lies ein Buch. Der PJT-Shop hat wirklich viele Bibeln verkauft, viele Bücher, auch von den Referenten. Und das Buch von Hans-Peter Reuer ist kein altes Buch, sondern eins, was er auf dem Tisch hatte, als er starb vor 5 Jahren und seine Frau hat dafür gesorgt, dass es jetzt rauskommt. Und jetzt ist alles wieder ziemlich eben, ziemlich ordentlich und wir sind dankbar, dass wir bewahrt wurden vor Unfällen, dass wir den Flucht- und Rettungsplan, den es natürlich gibt, nicht gebraucht haben und hoffen sehr, dass die Jugendlichen den Flucht- und Rettungsplan Gottes kennengelernt haben. Und wir haben ihn immer wieder in Anspruch genommen. Kommt her zu mir. Ein großes Dank gehört dem ganzen Team, der großen, großen Teamarbeit. Wir brauchen einander, wir danken einander und wir danken Gott. Und wie gesagt, bewegend ist der Gebetsrückhalt. Nicht nur unter den Jugendlichen, sondern auch hier im Raum sind viele Gebetspartner, die auch mit diesem Heft, mit diesem Gebetsheft gebetet haben. Und wir danken Ihnen heute von ganzem Herzen. Das war immer wieder das Wort, was zusätzlich zu dem ersten Wort kam. Wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Ich sprach, hier bin ich, sende mich. In der Bibelschule sagen wir immer wieder in Kirchen- und Missionsgeschichte, Gott hat überall seine Leute, an manchen Stellen mehr, an manchen weniger. Gott hat zu allen Zeiten seine Leute und er ruft, als der lebendige Herr ruft er auch heute. Und es ist schön, wenn wir dann die Zeitung aufmachen nach Pfingsten und merken, solche Artikel stehen da drin. Das ist im Getümmel der Tage auch mal eine wunderbare Nachricht. Sie können weiter lesen über das Pfingstjugendtreffen im Internet unter den Seiten. Die sind auch im Freundesbrief, der dann später rauskommt, noch zu haben. Und es bleibt uns ein riesen, riesen Dank an Jesus, an sein Eingreifen, seine Engel und an ihre Gebete und Mitarbeit. Ganz praktisch und beim Weitergehen. So viel an Eindrücken. Sie werden noch die Liste verlängern können. Danken Sie mit uns.
Herr Jesus, wir danken dir so herzlich für das, was du uns geschenkt hast am letzten Wochenende hier in Aidlingen. Und wir sind überwältigt von deiner Treue, wie du zu uns stehst, wie du geholfen hast, wie du bewahrt hast, wie du Gelingen geschenkt hast, aber wie du auch Gottes Begegnungen geschenkt hast, dass Menschen mit dir in Verbindung kommen. Und da beten wir, dass diese Begegnungen mit dir, dass die bleiben, dass die nachhaltig sind und dass von diesem Wochenende für unser Land und für die junge Generation was ausgeht zu deiner Ehre, was ausgeht, was Ewigkeitswert hat. Danke dafür. Wir wollen damit rechnen. Wir wollen aber auch jetzt mit dir rechnen. Damit rechnen, dass du uns begegnest, uns herausforderst und diese Stunde für uns segnest. Danke dafür. Amen. Ja, im Auftrag seiner Majestät, das hat echt gut gepasst, weil ja eben dann diese Hochzeit in England war und dann hat man ja gesehen, was es bedeutet, so eine Majestät ja zu sein oder auch eben zu so einer Majestät zu gehören oder im Auftrag von so einer Majestät irgendwie unterwegs zu sein oder dabei zu sein. Im Auftrag seiner Majestät Botschafter sein. Irgendwie ist mir wichtig geworden dabei, dass meine größte und meine eigentliche Berufung als Mensch die ist, dass ich im Auftrag Gottes unterwegs bin. Im Auftrag der höchsten Majestät überhaupt. Paulus sagt zu uns, ihr seid Briefe Christi. Im Schöpfungsbericht spricht Gott von uns als Ebenbild, als Spiegelbild. Wir sollen ihn widerspiegeln. Meine eigentliche, meine erste Berufung als Mensch in seinem Auftrag zu leben. Und dabei sollen wir ihm Ehre machen. Dabei kann es echt sein, dass es einfach nicht um mich geht, sondern um ihn, um sein Tun, um seine Ehre. Es geht nicht darum, dass ich das Beste und das Meiste aus meinem Leben raushole, sondern es geht darum, für Gott das Beste aus meinem Leben rauszuholen. Es geht nicht darum, mich selber zu verwirklichen, mich selber glänzend dastehen zu lassen, sondern es geht darum, Gott glänzen zu lassen durch mein Tun und durch mein Sein. Im Auftrag seiner Majestät unterwegs zu sein, bedeutet auch immer wieder einen Blickwechsel zu vollziehen, weg von mir selber, weg davon immer nur zu schauen, wie es mir geht, meine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken oder zu setzen, hin auf ihn, hin auf Jesus, ihn anschauen, ihn anbeten, ihm die Ehre geben. Soli Deo Gloria, wie Bach das immer unter seine Werke geschrieben hat, allein Gott die Ehre, unsere erste, unsere eigentliche Berufung und Bestimmung als Mensch. Aber was bedeutet es jetzt ganz konkret, im Auftrag seiner Majestät unterwegs zu sein? Und vielleicht auch noch als zweites, warum fällt es uns denn so schwer oft? Warum, wenn ich denn weiß, das ist meine Berufung als Mensch, das ist meine Bestimmung, dazu hat Gott mich geschaffen, das ist das, was Gott von mir will. Warum fällt es mir so schwer, immer wieder auch so zu leben, so ausgerichtet, so fokussiert zu leben? Warum fällt es mir so schwer, mich zu meinem Gott, zu meinem Glauben zu bekennen? Warum halte ich so oft mit meinem Glauben hinterm Berg und bleib bei mir damit und bin nicht in seinem Auftrag unterwegs? Für dieses Thema oder für diese Frage will ich ganz kurz ein bisschen ausholen und einen Zugang schaffen, der erstmal gar nicht so nahe liegt. Trotzdem ist es ein Zugang, der vielleicht manches verdeutlichen soll. Manchen mag das ein bisschen bekannt vorkommen. In der Gemeinde habe ich das auch schon mal gemacht, aber es schadet nicht, das nochmal zu hören. unsere Realität. Gott hat uns ein Leben hier auf der Erde geschenkt. Und unsere Realität, diese Erde, unser Leben, damit sind wir vertraut. Da kennen wir uns aus damit. Und wir wissen die Dinge, die man wissen muss, um gut zu leben, oder? Wir wissen, wie man gesund bleibt oder wie man sich gesund hält oder wie man gesund wird vielleicht. Wir wissen, wie man sich fit hält. Wir wissen viele Dinge. Wir haben auch ziemlich viel Ahnung vom Geld verdienen und gut durchs Leben zu kommen. Wir können nicht nur Geld verdienen, wir können auch Geld ausgeben. Wir wissen viel über Kindererziehung, über wie man extrem energiesparende Häuser baut und all solche Dinge. Wir wissen sehr gut Bescheid über dieses Leben, über diese Realität. Und es ist auch gut so, denn Gott sagt zu uns, als er die Erde schuf, sagte zu uns Menschen, macht euch die Erde untertan. Und das haben wir gemacht und wir waren extrem erfolgreich darin. Menschen bewundern Menschen für das, was sie in dieser Wirklichkeit sind und was sie erreicht haben. Wir bewundern Menschen für ihren Erfolg im Leben. Wir bewundern Menschen, dass sie finanziell manches erreicht haben. Ich weiß nicht, manchmal habe ich sogar den Eindruck, wir bewundern, im christlichen Bereich ist es so, und wir bewundern einen Prediger. Und manchmal mehr als Christus, über den er predigt, vielleicht als Frage, keine Ahnung. Oder wir bewundern eine Konferenz oder eine Gemeinde, wo ganz viele Menschen hinkommen und der Gott, um den es geht, der geht dabei ein bisschen unter. Wir bewundern all diese Dinge. Alles, was mich in dieser Wirklichkeit, für diese Wirklichkeit erfolgreich macht oder weiterbringt, dafür nehme ich mir Zeit. Das ist mir wichtig. Das ist also die eine Realität. Und dann gibt es aber noch eine andere Realität. Dazu möchte ich ein paar Verse aus Daniel 10 lesen. Im Buch Daniel lesen wir was von einer anderen Realität. Eine andere Realität, die man erstmal in unsere vielleicht gar nicht unbedingt einordnen kann. Ich möchte Verse lesen, Daniel 10, Vers 4 folgende. Und am 24. Tag des Monats war ich am Ufer des großen Flusses Hiddekel und hob meine Augen auf und sah, und sieh, da stand ein Mann in leinenen Kleidern. Und er hatte einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis. Sein Antlitz sah aus wie ein Blitz. Seine Augen waren wie feurige Fackeln. Seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz. Und seine Rede klang wie der Klang einer Menschenmenge. Ich, Daniel, aber sah die Vision allein. Die Männer, die bei mir waren, sahen sie nicht, doch fiel ein großer Schrecken auf sie, so dass sie flohen und sich verkrochen. Und dann in Vers 8 steht was Erstaunliches. Ich blieb allein und sah diese große Vision. Es blieb aber keine Kraft in mir. Und ich wurde ganz entstellt und hatte keine Kraft mehr. Ja, soweit mal zu diesem Ereignis. In Daniel. Daniel sieht etwas. Für Daniel wird so wie ein Vorhang zur Seite geschoben. Und Daniel wird ein Blick hinter den Vorhang gewährt. Und Daniel sieht diese andere, diese weitere Wirklichkeit. Daniel nimmt wahr, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen oder wahrnehmen, das, was uns hier sichtbar umgibt. Es gibt da mehr. Daniel wird es gezeigt. Es ist eine weitere Realität. Aber was für eine Bedeutung hat diese Realität? Von welcher Wirklichkeit spricht Daniel hier? Daniel sieht die geistliche Wirklichkeit. Daniel sieht die Wirklichkeit Gottes. Diese ist im Moment uns verborgen immer noch. Wir können die nicht sehen, heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Daniel darf einen Blick in diese Wirklichkeit hineinwerfen. Und jetzt ist eins wichtig, müssen wir uns eins klar machen. Die Realität Gottes, die Daniel hier sieht, ist nicht nur eine weitere Realität, zu der unseren hier auf der Erde, zu der für uns wahrnehmbaren. Die Wirklichkeit, die Daniel erspäht, die ist gewaltig, die ist groß, die ist überwältigend. Und es steht ja da, wir haben es gerade gelesen, dass die Männer, die bei ihm waren und nicht mal sehen konnten, was Daniel sah, so von Furcht erfüllt wurden, dass sie flohen, dass sie gingen. Sie haben das nicht ausgehalten, sie haben Angst bekommen. Und dann steht da, selbst Daniel wurde überwältigt von dieser Wirklichkeit und er hatte keine Kraft mehr in sich. Er konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mehr rühren, so wie wir es gerade gelesen haben. Was ist das für eine Wirklichkeit? Was ist das für eine Realität? Die Realität, die Daniel beschreibt, ist das Eigentliche, ist das Echte. Es ist die Realität, die für Zeit und für Ewigkeit Bestand hat. Im Gegensatz zu der, die uns im Moment umgibt, die für uns im Moment so präsent und so gewichtig erscheint. Ja? Die Realität Gottes, die Daniel erlebt, die geistlichen Welten, sind die, auf die wir unseren Fokus richten müssen. Denn in dieser Welt, in dieser Realität werden wir sein, wenn wir hier nicht mehr sind. Bisschen schwer zu fassen, aber es ist so. Und unser Problem ist so oft, dass wir die Prioritäten verwechseln und dass das, was wir hier haben und das, was uns hier umgibt, so schwer gewichten und so einen Fokus drauf haben. Die Realität, in die Daniel Einblick bekommt, ist die eigentliche Realität. Sie ist existenziell und es ist die Realität Gottes und seiner Welt. Er hat Mühe zu beschreiben überhaupt, was er da sieht. Er kann es mit menschlichen Worten nicht beschreiben. Man merkt einfach, wie überwältigt er ist und er lag ja dann da reglos und kraftlos und wahrscheinlich hätte er das auch nicht länger ausgehalten, das so zu sehen. Trotzdem noch mal kurz zurück zum Anfang. Erinnern wir uns, unsere Bestimmung im Auftrag seiner Majestät unterwegs zu sein. Unsere eigentliche Berufung als Mensch ist genau diese Realität, ist genau diese Welt. Für diese Realität Gottes hat er uns überhaupt erst geschaffen. Das ist mir irgendwie so deutlich geworden, so wichtig geworden. Und ich habe den Eindruck, wir sind manchmal so gefangen im Hier und haben eine ganz falsche Priorität auf dem Hier und Jetzt und sehen das Eigentliche gar nicht deutlich. Mir ist eine Geschichte dazu eingefallen und die kennen manche von euch. Ich lese sie uns trotzdem mal vor. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir. Wir werden stark für das, was draußen kommen wird. Blödsinn, antwortete der andere. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitte schön aussehen? Ja gut, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und wir werden wahrscheinlich auch herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Wie willst du denn herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz. Doch, das geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von der Geburt. Mit der Geburt ist alles Leben zu Ende, punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie und ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Das ist eine Geschichte, die von Henry Nouwen kommt. Aber schon krass. Und ich finde, das klingt ja so dumm, wie die sich unterhalten. Aber ist es nicht genau unsere Sicht der Dinge so oft? Und unser begrenzter Blick, unser begrenzter Horizont auf die Dinge, wie wir begrenzt nur Dinge sehen und fassen können. Hans-Peter Reuer schreibt, wir sind nicht geschaffen für die Zeit, sondern wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Die Zeit ist eine Dimension, in der wir uns nicht wohlfühlen, die uns oft bedrohlich erscheint und wir sehnen uns immer danach anzukommen. Diese Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Die Realität, in der wir hier leben, ist nur das Vorspiel zum Eigentlichen, nur der Vorgeschmack auf das Eigentliche, der Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und wir sind nicht geschaffen für hier. Wir sind nicht geschaffen für die Zeit. Die Zeit bedroht uns eher. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Und dann sind wir am Ziel. Und dann beginnt das Eigentliche. Und das müssen wir uns sowas von bewusst machen. Paulus kommt irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo er genau das entdeckt, wo er diese andere Wirklichkeit für sich entdeckt. Paulus kommt in dem Leben an dem Punkt, wo er neues Leben in Christus findet und er findet Worte, um diese neue Lebenswirklichkeit zu formulieren. Und er sagt, Christus ist jetzt mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Man könnte auch sagen, ab jetzt bin ich im Auftrag seiner Majestät unterwegs. Und zwar nur noch. An anderer Stelle, Philipper 3, Vers 7 und 8, sagt er, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet, auf das ich Christus gewinne. Mit der Erkenntnis Gottes oder der Erkenntnis Christi beginnt was Neues im Leben von Paulus. Und die Verhältnisse, die Maßstäbe, die Prioritäten verändern sich. Und die Welt um ihn herum sieht er mit ganz anderen Augen. Alles, was für ihn vorher als erstrebens- oder bewundernswert galt, war auf einmal ganz anders. Und er sah die Erfolgreichen eben vor allem als verloren an, wenn sie Jesus nicht kannten. Und mit dem Christusbewusstsein beginnt Paulus seine Menschenfurcht zu verlieren, seine Menschenfurcht abzulegen. Das Christusbewusstsein ist mächtig in ihm, so mächtig, dass es ihn beflügelt, dass es ihm hilft, Angst zu überwinden, dass sein Mund davon übergeht. Im Auftrag seiner Majestät. Botschafter sein und Menschenfurcht überwinden. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Thema Menschenfurcht oder was es vielleicht auch, wie wir das erleben oder was es für ein Problem auch für uns vielleicht sein kann. Paulus schafft es irgendwie, dass er so mutig auf einmal für Jesus unterwegs ist. Ich habe mich gefragt, warum ist der Paulus da so krass oder warum so kompromisslos, so fokussiert? Warum bin ich das manchmal so wenig? Und ich glaube, dass das, was Paulus anfängt zu leben und zu vertreten, kommt nicht aus ihm heraus. Kommt aus der Verbindung, aus der Beziehung zu Jesus raus. Ich glaube nicht, dass der Paulus sich da einen Druck gemacht hat oder sich das auferlegt hat, zu sagen, ab jetzt muss ich sagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Das hat er nicht aus sich raus gemacht oder es war kein Leistungsdruck für ihn, sondern Paulus entwickelt diese Haltung oder dieses Anliegen und diese Leidenschaft aus der Beziehung zu Jesus. Er lebt in dieser Beziehungsrealität und deshalb kann er gar nicht anders, als zu sagen, Christus ist jetzt mein Leben, mehr habe ich nicht, mehr will ich auch nicht. Und wenn ich sterben muss, dann bin ich bei ihm und deshalb ist es mein Gewinn. Paulus lebt in dieser Beziehungsrealität und daraus entwickeln sich diese Dinge, die er dann auch formuliert und benennt. Das soll auch für uns so sein. Wir müssen nicht irgendwie einen Druck auferlegen und sagen, ich muss für Gott unterwegs sein, sondern Jesus will das in uns wirken, dass wir eine Haltung bekommen, eine Leidenschaft bekommen, Zeugnis zu sein für ihn. Wir waren ein bisschen bei Menschenfurcht und in unserer Kultur im Westen kann man ja sagen, ist es so, dass man sehr vorsichtig ist, dass man dem anderen nicht zu nahe treten will. Und es ist einfach so, dass man über bestimmte Dinge hier bei uns nicht redet. Da gibt's Tabus und das weiß man auch. Man will dem anderen nicht zu nahe treten und deshalb hält man das auch ein, zumindest meistens. Und in unserer Kultur ist es so. Und es geht so weit, dass wir auch nicht über Glaube oder über religiöse Dinge reden, weil wir dem anderen nicht zu nahe treten wollen. In anderen Kulturen ist es anders. Ich habe das auch schon erlebt. Aber bei uns ist es so und die Menschen halten sich auch dran. In Sprüche 29 steht, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht bringt zu Fall. Oder in einer anderen Übersetzung, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wir wollen dem anderen nicht zu nahe treten. Und weil das in unserer Gesellschaft ist, wie es ist, schafft es in uns Angst, über unseren Glauben zu reden. Es schafft in uns, wirkt in uns sogar so eine extreme Zurückhaltung, uns auch zu Jesus zu bekennen überhaupt, zu sagen, ja, ich glaube, ich bin Christ. Und dieses gilt es zu überwinden. Ich will mal nur ganz kurz was zum Thema Angst sagen. Also Angst kommt ja von dem Wortstamm Enge. Und Angst beengt und Angst macht also Folgendes. Ich hoffe, ich kriege das jetzt da ein bisschen hin. Also, wenn wir überlegen, das hier wäre unser Lebensraum. Also das hier alles ist unser Lebensraum. Unser Lebensraum. Und jetzt kommt irgendwo her die Angst und sagt, also ja, abends rausgehen sollte man eigentlich nicht mehr, weil das ist zu gefährlich. Dann nimmt mir also die Angst hier ein Stück von meinem Lebensraum. Gebe ich also nach und die Angst nimmt mir ein Stück von meinem Lebensraum. Und dann geht es weiter und sagt, vielleicht sollte man nicht nur abends nicht mehr rausgehen, sondern vielleicht sollte man auch sonst vorsichtiger sein und wir schützen uns vor Einbrechern und machen an unsere Türe Schlösser hin. Und so nimmt die Angst immer weiter Lebensraum. Oder in Urlaub gehen können wir eigentlich auch nicht mehr, das ist zu gefährlich. Und die Angst nimmt immer weiter Lebensraum und es geht immer weiter. Und sie nimmt uns unseren Lebensraum. Das bewirkt eigentlich Angst. Ich erlebe das zum Beispiel, oder habe das erlebt in meiner Ausbildung, als ich dann irgendwo vor der Wahl oder vor der Wahl stand, bekenne ich mich jetzt dazu, dass ich zu Jesus gehöre in der Kantine und bete ich vorm Essen oder mache ich das eben nicht? Und wenn ich nicht gleich von Anfang an diese Grenze setze oder wenn ich nicht gleich von Anfang an mir meinen Lebensraum verteidige, dann werde ich beim nächsten Mal wieder ein Stück nachgeben und wieder ein Stück. Und mein Lebensraum wird immer enger werden. Und das bewirkt die Angst einfach. Aber wenn ich hinstehe und sage, nee, diese Grenze möchte ich verteidigen. Menschenfurcht stellt eine Falle, haben wir gerade gelesen. Menschenfurcht nimmt uns etwas von unserer Weite. Und jedes Mal sind wir ein Stück weniger unterwegs im Auftrag seiner Majestät. Menschenfurcht stellt eine Falle, müssen wir uns bewusst machen. Und dürfen wir nicht zulassen. Wir sind einzigartige Geschöpfe Gottes. Und wir haben das erkannt. Wir kennen Jesus. Wir sind von Gott geschaffen. Du bist du. Und deshalb haben wir auch die Berechtigung, das zu bezeugen. Ich will da noch ein kurzes Beispiel zur Veranschaulichung sagen. Und zwar, es gibt ja in unserer Gesellschaft unterschiedliche Berechtigungen, je nachdem, welche Position oder welchen Stand sie haben, haben Menschen unterschiedliche Berechtigungen bei Konzerten oder auf Ämtern oder auf Flughäfen oder sonst irgendwo. Nehmen wir mal das Beispiel Flughafen. Da gibt es viele Bereiche und es gibt Kontrollen und Absperrungen und jeder hält sich dran und wir sind es gewohnt und es ist kein Problem. Stellen wir uns mal vor, unser Vater wäre der Besitzer des Flughafens. Er wäre also der Chef quasi. Ihm gehört der ganze Flughafen. Und jeder Mitarbeiter steht bei unserem Vater auf der Gehaltsliste. Und unser Vater wäre ihr Chef. Dein Vater sagt zu dir, wenn dir irgendjemand blöd kommt, ruf du mich einfach an und du kannst dich einfach hier frei bewegen, egal ob du eine Berechtigung dazu hast oder nicht. Ich bestimme das so. Jetzt frage ich mich, mit welcher inneren Haltung würden wir uns auf dem Flughafengelände bewegen? Wir wären eigentlich entspannt, wir wären selbstsicher. Und wenn irgendeiner kommen würde und uns irgendwie zurechtweist und sagt, hey, sie dürfen das nicht oder sie dürfen da nicht rein, das ist ein abgesperrter Bereich, nur für besonders wichtige Personen oder ausgewiesene Personen, dann würdest du sagen, kein Problem. Entschuldigen Sie, Ihr Vorgesetzter, dessen Chef, dessen Abteilungsleiter ist immer noch 3 Gehaltsstufen unter der meines Vaters. Denn meinem Vater gehört dieser Flughafen, dieser ganze Laden. Und jetzt lassen Sie mich einfach durch. Dieses Selbstbewusstsein hätten wir. Und der Witz ist, dass genau das unsere Situation ist, dass genau wir in dieser Situation sind. Wir sind tatsächlich so Söhne und Töchter, nicht nur des Besitzers des Flughafens, sondern des Besitzers von der ganzen Welt, von allem. Und unsere innere Haltung könnte genau dies sein, zu sagen, Moment mal, wer genau bist du, dass du mir sagen willst, ob ich meinen Glauben bezeugen soll oder nicht? Wer genau bist du, dass du mir verbieten willst, die Wahrheit zu sagen auf dieser Erde? Ich bin ein Sohn des Chefs, ich bin im Auftrag der Majestät. Ich bin ein Sohn des Besitzers. Ich habe diese innere Haltung ganz oft nicht. Aber ich wünsche mir, die noch viel mehr zu bekommen. Diese Haltung und dieses Gottesbewusstsein, damit unterwegs zu sein. Und mit der Angst, mit der Menschenfurcht ist es so, dass sie weniger wird, wenn wir im gegenteiligen Geist handeln. Du entscheidest, Angst in dein Leben hineinzulassen, sie wird nicht von alleine verschwinden. Sie wird verschwinden, wenn du eine Entscheidung dagegen triffst. Alles in dir wird sagen, oh nee, das geht nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber wenn du trotzdem diesen Schritt gehst, dann hast du ein Stück Lebensraum zurückerobert. Und es geht sicher nicht Stück für, auf einmal, sondern Stück für Stück und Schritt für Schritt. Paulus lebt genau dieses Prinzip und Paulus schafft es dadurch, im Auftrag seiner Majestät unterwegs zu sein und Menschenfurcht hinter sich zu lassen. Wie ist es bei uns, wie ist es bei dir? Für welche Realität leben wir denn? Für welche Realität lebst du? Sind uns Menschen wichtig? Sind uns Menschen wichtig, was sie von uns denken? Oder ist uns Gott wichtig und seine Realität? Jeder Mensch, der an dieser Realität vorbeilebt, der lebt an Gott vorbei. Auch wenn das im Moment nicht danach aussieht. Auch wenn im Jetzt und Hier ganz andere Maßstäbe wichtig scheinen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir nichts mit hinübernehmen in unsere Wirklichkeit, in die Ewigkeit und entsprechend unser Leben, unser Denken, unser Tun ausrichten. Was sind meine Gesprächsinhalte? Wie mache ich meine Entscheidungen? Wie setze ich meine Gaben, mein Geld, meine Zeit ein? Für welche Realität lebe ich? Ich wünsche uns, dass wir erfüllt werden mit einem Bewusstsein über Gottes Wirklichkeit. Ich wünsche uns, dass wir das ansatzweise so ein bisschen sehen, wie Daniel das gesehen hat, dass da eine Wirklichkeit ist, die viel größer ist, viel mächtiger ist als das, was wir hier haben, hier sehen, dass was uns hier umgibt. Ich wünsche uns, dass dieses Bewusstsein stark wird, dass wir Gottes Wirklichkeit atmen, jeden Tag, jede Stunde und sie uns ausfüllt. Ich glaube, dass wir als Gemeinde oder als Christen auch in Deutschland so viel Zeugniskraft haben, so viel Menschenfurcht wir haben oder so viel Menschenfurcht wir ablegen können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen und als Gemeinde anfangen, Menschenfurcht wirklich abzulegen, um eben im Auftrag seiner Majestät unterwegs zu sein, Botschafter zu sein, Menschenfurcht zu überwinden. Soweit mal zu diesem Thema. Ich würde mit uns beten. Jesus, danke, dass du der bist, der uns geschaffen hat nach deinem Bild. Danke, dass wir das Vorrecht haben, Botschafter für dich zu sein, Briefe Christi zu sein. Und da, wo wir das nicht sind, da bitte ich dich so herzlich, dass du uns hilfst, dass du in uns wirkst, diese Menschenfurcht abzulegen und mutig unseren Glauben zu bekennen, mutig Menschen mit dir bekannt zu machen, mutig dein Reich zu bauen. Darum bitte ich dich. Danke, dass das auch an diesem letzten Wochenende herausgekommen ist, dass das auch an diesem letzten Wochenende Thema war. Und bitte ich dich auch da, dass du diesen vielen jungen Menschen hilfst, Menschenfurcht abzulegen und sich zu dir zu bekennen. Danke für diesen Sonntag. Danke für die Woche, die vor uns liegt. Wir wollen uns dir anbefehlen und dich bitten, dass du uns zum Salz und zum Licht und zum Zeugnis machst an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Und danke, dass wir jetzt einfach mit dir und mit deinem Segen rechnen dürfen. Amen.